Weihnachten steht vor der Tür und die Feuilletons sind sich sicher, das wird nicht leicht. Oder wie die Süddeutsche Zeitung titelt, da brennt der Baum. Wobei Gustav Seibt mildernd hinzusetzt, eine Festtafel ist der ideale Ort, um Demokratie und Pluralismus zu üben. Das fordert Demut, Geduld und Humor. Doch reichen diese Tugenden aus oder, um es mit Nele Polacek in der Wochenzeitung Die Zeit zu fragen, was tun mit dem rassistischen Onkel unterm Weihnachtsbaum? Polaceks Strategie lautet, Angriff ist die beste Verteidigung. Faschisten hören auf, Faschisten zu sein, wenn sie sich in Antifaschisten verlieben. Zugegeben, auf Familienfesten ist mit Rechten schlafen keine ideale Strategie, trotzdem geht da was. Denn tatsächlich ähneln Gespräche, die zu einer solchen Meinungsänderung führen, dem Flirten eher als dem Streiten. Im Vordergrund steht eben nicht das Beheben eines Informationsdefizits, sondern einer sozialen Angst. Aber nach diesem Christbaum-Kraftakt beginnen die schwierigen Tage eigentlich erst, wie uns Florian Illies ebenfalls in der Zeit warnt. Dann, ganz plötzlich, wenn der Koffer nach der Rückkehr vom Weihnachtsbesuch wieder im eigenen Flur steht oder die Familie abgereist ist, bleibt man plötzlich zurück mit sich und seinem gut gefüllten Körper. Und dann kommt nichts. Keine Termine, kein Hunger, keine Arbeit und das Handy hat man leider schon am 26. leer geschaut. Alles ist Stille. Die wiederum kann auf dem engen Raum unter dem immer noch stehenden Weihnachtsbaum zu Stress in der Beziehung führen, aber da weiß Bernhard Heckler von der SZ Rat. Er empfiehlt das Buch »Rituale, die dein Leben verändern« von Michael Norton zu lesen, denn Norton stellt folgerichtig fest, eine erstaunliche Anzahl von Menschen ist der Ansicht, die Strategie ihres Partners oder ihrer Partnerin zum Befüllen der Spülmaschine sei nicht nur ineffizient und schädlich für die Maschine, sondern auch ein Zeichen für schlechtes Urteilsvermögen und fragwürdige Moral. Wer jetzt nicht lachen muss, sondern sich ertappt fühlt, dem empfiehlt Norton, geteilte Liebesrituale von Paaren können sich signifikant positiv auf die Qualität der Beziehung auswirken. Das gemeinsame Anschauen eines Filmes nennt er als Beispiel. Etwa den Lindgren-Klassiker Ronja Räubertochter. Doch auch hier lauert eine Gefahr, wie wir in der Tageszeitung Die Welt lesen, denn die Räubertochter wurde von ARD und Netflix gemeinsam als Serie neu verfilmt. Der Drehbuchautor Hans Rosenfeld war bisher im Krimi-Bereich so erfolgreich, dass Elmar Krekeler stöhnt, deswegen funktioniert der Beginn der Ronja-Serie ungefähr so wie das erste Semester eines Jurastudiums. Wer nach Blitz, Donner, Dunkelgetöse und einer Wilddruder aus der Hölle, die eine leider kaum verständliche Warnung ausspricht, noch dabei ist, muss schon ziemlich hartgesotten und auf jeden Fall älter als Ronja sein. Krekeler rät eindeutig zur Ronja-Verfilmung von 1984 und auch wir haben noch einen Rat für alle, die sich selbst vielleicht als Weihnachtsmuffel bezeichnen würden. Am ersten Weihnachtstag vor 70 Jahren wurde Annie Lennox in Schottland geboren, deren Auftreten als Frontfrau der Eurythmics in den frühen 80er Jahren uns Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so beschreibt. Androgyn, aggressiv und zart, herausfordernd und unberechenbar. Die Haare blond oder rot gefärbt, vom britischen Punk der 70er Jahre beeinflusst und von David Bowie inspiriert. Das war die frühe Annie Lennox, ein weiblicher Ziggy Stardust, aber im Gegensatz zu Bowie mit einer phänomenalen Stimme gesegnet. Wer also irgendwann genug hat von Weihnachtsbaum, Nazi-Onkel, Stille, Räubertochter und Eheritualen, wer Weihnachtsoratorium und Stille Nacht nicht mehr hören will, dem raten wir, unter den Kopfhörer zu fliehen und sich durch Lennox Gesamtwerk zu hören, weil Sweet Dreams are made of these.